Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
herzlich willkommen zum Hinterhof-Sänger-Talk. Wir sitzen heute für euch vor den Mikros am 22. April und sprechen über das Auswärtsspiel unserer 05er gegen den SC Freiburg. Mein Name ist Felicitas Boos und ich bin wie jede Woche nicht allein in diesem Podcast. Ich freue mich, dass Sie diese Woche wieder Zeit für mich haben und begrüße zuallererst in Hahnheim Benedikt Engelberts. Hallo!
Hallihallo!
Und Jan Budde sitzt in der Altstadt. Hallo!
Einen wunderschönen Montagabend.
Erste Frage geht Richtung Hahnheim. Bist du halbwegs wieder gut zu Hause angekommen? Hast du ein Schlafdefizit oder wie fit bist du heute vor diesem Mikrofon?
Also ich bin sehr gut daheim angekommen. Ich bin safe and sound, wirklich bin ich gefahren worden. Das war eine sehr, sehr, sehr entspannte Fahrt. Aber Schlafdefizit war da und ich habe, glaube ich, 1,5 Stunden Mittagsschlaf gerade gemacht, um das jetzt auszugleichen, um jetzt an meinem Höhepunkt für heute zu sein.
Mittagsschlaf um 19.44 Uhr an der Stelle. Finde ich interessant, wie deine Tagesaufteilung ist.
Aber es war ja wirklich so, also ich habe auch nochmal im Nachgang gedacht, diese Anstoßzeit 19.30 sonntags, das ist halt einfach unmenschlich. Also du hast ja das Gefühl, in deinem normalen Leben dreht sich am Wochenende alles rund um Fußball und dann geht der Fußball, der dich interessiert, eigentlich erst sonntags abends los. Was soll denn das?
Ich hatte auch so ein ganz komisches Loch. Mein Samstag war ein Sonntag und mein Sonntag war ein Samstag. Also es war sehr komisch. Was ich mag, das sind so Freitagabendspiele. Da kann man sich erleichtert die restliche Bundesliga anschauen. Aber dieses Sonntagabend 19.30 Uhr, ich finde es auch mega unglücklich für Auswärtsfahrer. Vor allen Dingen, wenn es dann noch längere Fahrten sind. Freiburg würde ich jetzt mal in eine halblange Anfahrtszeit kategorisieren. Aber trotzdem, du kannst natürlich ein schönes Wochenende draus machen. Aber trotzdem ist der Rückweg und dann der Montag hinten drauf, wie der Bene es erlebt hat, schon ein klein wenig am Arsch.
Ja, also er war schon ganz schön hart, der Montag, muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Aber ganz ehrlich, also die 2,5 Stunden Fahrt, die sind tatsächlich relativ an der Grenze, wo du sagst, okay, da kommst du noch gut heim. Das einzige Problem ist halt natürlich wieder vom Stadion wegzukommen, weil die Fahrt an sich ist ja kurz. Aber wenn du halt eine Stunde noch in der Stadt auf dem Parkplatz stehst, ist halt kacke.
Das sind einfach so Situationen, die, glaube ich, jeder schon mal vom inneren Auge hatte. Meine Frage geht aber noch in eine andere Richtung, weil wir hatten ja dadurch, dass wir sonntagsabends gespielt haben, die privilegierte Situation, dass wir uns den Samstag einfach angucken konnten und schon mal im Blick hatten, was unsere Konkurrenz im Tabellenkeller da unten fabriziert. Und da war ja einiges los, um nicht genau zu sagen, die Kölner haben ja einfach noch richtig hart gegen Darmstadt reingeschissen, womit ich ehrlicherweise gar nicht so sehr gerechnet hatte.
Also ich fand es auch erstaunlich, dass die Kölner jetzt nicht ihr Saisonendspurtfeuerwerk quasi mit den 2 Spielen gegen Darmstadt und uns jetzt zünden. Und also, dass die halt wirklich so reinscheißen. Zur eigenen Verteidigung muss ich sagen, ich habe mir das Spiel nicht angeguckt. Ich habe mir überhaupt keine Bundesliga angeguckt. Ich habe einfach im Funkloch bei meinem Opa im Haus Sachen gemacht, um mich bloß nicht ablenken zu lassen. Habe fokussiert gearbeitet und habe mir dann am Ende die Ergebnisse angeguckt, damit ich mich ja nicht vorher ärgern muss, sondern damit ich mich einfach sauber freuen kann, wenn die Ergebnisse gut gelaufen sind.
Ich bin inzwischen an der Stelle angekommen, dass ich sage, mir ist komplett egal, wie die anderen spielen, weil es so oder so nur auf uns ankommt. Also wir können uns ja vieles wünschen, aber gerade wenn Konkurrenten unten gegeneinander spielen, gereicht das eine oder das andere dir zum Vorteil. Also beispielsweise, Köln hat jetzt verloren. Natürlich doof, weil Darmstadt kommt ja irgendwie ran und schnuppert nochmal Morgenluft. Andererseits ist Darmstadt aber so weit weg, dass wir dadurch die Möglichkeit bekommen haben, den Abstand auf Köln auszubauen und somit frühzeitig alles klarzumachen. Und diese Doppeldeutigkeit hast du in verschiedenen Konstellationen, egal ob da unten Wolfsburg, Gladbach, Union, Bochum, Darmstadt, Köln, egal wer da unten spielt und viele spielen noch gegeneinander, das hat was Gutes und was Schlechtes. Und deswegen hatten wir vor diesem Spieltag alles selbst in der Hand und wenn wir gewonnen hätten, wäre es egal gewesen, denn wenn Darmstadt verloren hätte, wären sie eigentlich safe abgestiegen. So hatten wir jetzt die Möglichkeit, am Sonntagabend wegzuziehen von Köln. Das kann vielleicht auch so ein Stück weit den Druck erhöhen, weil du weißt, okay, jetzt habe ich so einen Moment, wo ich richtig Punkte gut machen kann. Und ich weiß nicht, ob das eine Mannschaft beeinflussen kann. Ich hatte bei unserer Mannschaft allerdings nicht das Gefühl, dass es sie in irgendeiner Art und Weise beeinflusst hätte.
Ja, kann ich irgendwo nachvollziehen. Bei mir ging es einfach darum, dass ich mir dachte, wir befinden uns nach dieser Konferenz am Samstagnachmittag in einer insofern positiven Situation für uns, dass klar ist, wenn wir jetzt nicht verlieren in Freiburg, klettern wir in der Tabelle auf jeden Fall nach oben. Also das war ja einfach klar dadurch, dass Wolfsburg gegen Bochum, wenn auch knapp mit 1-0, aber gewinnen konnte, dass Bochum weiter da unten drin hängt, dass man Wolfsburg nicht komplett mit runterziehen kann. Ich meine, Gladbach hat gegen Hoffenheim 4-3 verloren. Die haben ja gefühlt, jede Minute irgendwie hat es da geklingelt. Und das waren halt so Situationen, wo ich echt dachte, da guckst du drauf und merkst, es kann in die eine, in die andere Richtung ausschlagen, aber wir haben es halt selber, wir nehmen quasi an diesem Tabellenkonstellation gerade in dem Moment nicht teil.
Die Konsequenz daraus ist, dass ich noch nie so gut informiert war über die Bundesliga wie im Moment. Ich weiß, was bei den Gegnern abläuft, ich weiß, wer da verletzt ist, ich weiß, wie viele Punkte die weg sind von uns, ich weiß genau, wer wann gegen wen spielt, ich bin voll im Film und ich könnte ein Drehbuch schreiben, aber das Drehbuch, was ich da gerade selbst schreibt im Abstiegskampf, ich glaube, das hält noch so eine richtige Überraschung parat. Und selbst Köln jetzt vor dem Spiel gegen uns würde ich noch nicht komplett abschreiben, genauso wenig wie ich Union oder Wolfsburg aus dem Abstiegskampf rausrechnen wollen würde. Da ist einfach so viel gebacken und ich freue mich echt auf die letzten Wochen, weil wir, glaube ich, mit einem guten Gefühl in diese Wochen der Wahrheit. Da können wir, glaube ich, guten Gewissens reingehen.
Ich würde direkt bei dir anknüpfen, Jan. Und zwar, wenn man sich einfach mal die Mannschaften anguckt, wie überhaupt Bundesliga-Ergebnisse sind. Ich glaube, ich habe es in der letzten Woche schon mal gesagt. Wenn man sich den 6. Tabellenplatz bis zum 18. anguckt, dann sind wir die formstärkste Mannschaft davon. Es hat keine Mannschaft mehr als zweimal gewonnen. Zwischen 6. und 18. Platz. Und das finde ich halt so krass. Wir sind wirklich einfach gerade richtig gut in Form und ich finde auch den Gedanken eigentlich von dir, Jan, ganz schön. Wir haben es selbst in der Hand. Wir sind die Herren von unserem eigenen Glück, spätestens nach diesem Spieltag jetzt.
Es gab noch eine geile Prognose und zwar von Kevin Großkreuz, der ja wie alle anderen Ex-Profis neuerdings auch einen Fußball-Podcast hat. Und der sagte, ich sag dir eins, Dortmund verliert kein weiteres Spiel mehr, kannst mich drauf festnageln. Und ich freue mich darüber, dass wir jetzt auch gegen Freiburg gepunktet haben, weil dieses Spiel gegen Dortmund verliert so an Bedeutung. Mit jedem Mal mehr verliert es so ein Stück weit an Bedeutung. Für Dortmund geht es auf jeden Fall noch um die Champions League. Das ist ja das Bekloppte. Also ich meine, deswegen bist du ja auch so gut informiert, weil du weißt, fuck, die Dortmunder, die wollen ja noch in der Champions League. Wie hat eigentlich Leipzig gespielt? Weil die sind ja der direkte Konkurrent gerade. Und wenn du dir anguckst, was da gerade abgeht, die Premier League wird zur Farmers League degradiert. Moussa Niakate hat schon Comeback-Pläne, weil er keinen Bock mehr hat, in der Ausbildungsliga zu kicken. Ja gut, dann musst du halt genau Bescheid wissen, was da oben los ist. Und auf einmal könnten Frankfurt, Augsburg und Co., sagen wir mal so, Findam, könnte Champions League spielen, wenn alles gut geht.
Also mir wäre einfach lieb, dass Dortmund das aus eigenem Antrieb heraus verkackt. Die spielen ja jetzt erstmal nächsten Samstag selber gegen Leipzig. Also mal sehen, was da passiert. Bene, wie war denn die Stimmung im Freiburg im Stadion? Weil du hast es gerade eben gesagt, Mainz hat das eigene Glück in der Hand. Und das hat ja, glaube ich, auch einfach viele so wie dich dazu bewogen zu sagen, hey Mann, ich hole mir noch eine Karte, ich fahre nach Freiburg.
Also Stimmung im Stadion war wirklich geil. Also ich meine, ich habe ja eine Sitzplatzkarte gehabt, also es war eine etwas entspanntere Stimmung, aber es haben auch in den oberen Sitzrängen und so haben viele Leute noch mitgesungen, mitgemacht und so. Also es war schon insgesamt eine ziemlich geile Stimmung. Das Einzige, was so ein bisschen genervt hat, das war eigentlich das ins Stadion reinkommen. Weil die Anreise war, soweit ich das mitbekommen habe, auch von den Bussen super angenehm, hat alles verhältnismäßig gut geklappt. Da waren Leute, die irgendwie ihre Grillstände aufgestellt hatten und so weiter. Das war ziemlich geil. Und dann läufst die Treppen hoch, willst ins Stadion reingehen und dann haben die insgesamt 9 Eingänge. 2 davon waren für Frauen vorgesehen und wir standen einfach eine Dreiviertelstunde vorm Stadion in der Schlange, bis wir drin waren. Und es gab Leute, die sogar noch länger anstanden. Also eine komplette Katastrophe. Dafür sonst, muss man sagen, also das Stadion ist auf jeden Fall ein Ausflug wert. Ich finde es super schön und vor allem, was wir uns in Mainz abgucken können, Stände, die funktionieren. Ich habe nie länger als eine Minute angestanden, weder beim Klo noch bei irgendwelchen anderen Ständen. Es hat alles super astrein funktioniert. Selbst bei dem Becher abgeben am Ende habe ich nicht lange angestanden. Also es war wirklich geil.
Also ich finde, da kannst du tatsächlich Mainz 05 in dieser Saison keinen Vorwurf machen. An den Ständen liegt es nicht, dass du schwer zurückkommst in den Block, sondern am Block und an seiner Beschaffenheit selbst. Deswegen finde ich, da haben sie ja eigentlich, um den Verein mal in Schutz zu nehmen und auch Gauls mal ausnahmsweise in Schutz zu nehmen, einen guten Job gemacht vor der Saison. Aber insgesamt fand ich auch wieder hier, dass es eine Verbindung gibt zwischen Mannschaft und Kurve, egal ob zu Hause, egal ob auswärts, die du nicht nur auf dem Rasen in der Kurve spürst, sondern durch den Fernseher hindurch hören kannst. Denn das, was da abgefeuert wurde, war so dermaßen laut, ich habe zwischenzeitlich einfach nur noch die eigenen Fans gehört. Das ist immer so ein bisschen objektiv, weil könnte ja das Mikrofon auch direkt vor der Kurve stehen. Es war aber schon so, dass es auch die Kommentatoren mal angemerkt haben, also die Mainzer, die machen hier gerade richtig Alarm. Gab ja auch eine Choreo.
Ja eben, also es war im Livestream im TV sehr gut zu hören und auch im Radio-Livestream. Also das, da war es eigentlich fast die ganze Zeit so, dass du nur die Mainzer im Hintergrund gehört hast. Von daher habt ihr auf jeden Fall gut gearbeitet in Freiburg.
Tatsächlich war es so, fast wäre noch jemand dabei gewesen, von dem ich es gar nicht erwartet hätte. Weil er unter der Woche einen Anruf bekommen, nachdem meine Eltern ja jetzt gegen Köln dabei sein werden, habe ich ja letzte Woche erzählt, bekam ich auf einmal eine SMS, ich fahre auswärts. Jo. Schön, wer schreibt? Vater? Vater fährt jetzt auswärts, was ist jetzt los? Und der Papa, liebe Grüße an der Stelle, ist mit seiner Buhl-Gruppe, das sind so Rentner, so eine Rentnergruppe, so alle Ü70. Und die, ich sag mal, Buhl, das ist so ein bisschen das Kegeln gediegener Leute. Immer im Glas Rotwein dabei im Sommer, weißt du? So ein bisschen leicht frankophil. Und die sind halt im Elsass. So, und wollen dann eine Runde Buhl spielen, haben sich ein Häuschen gemietet. Und dann war der Gedanke, er ist ja nicht mehr weit nach Freiburg. Also, da hätte da fast noch eine Altherrengruppe hinten drin stehen gehabt, die da ordentlich Rabatz gemacht hätte. Und irgendwie hat es dann bei einem nicht richtig geklappt. Und dann haben sie gesagt, ja komm, wir wollen aber alle gemeinsam und nicht einer alleine muss dann im Bus warten auf dem Parkplatz. Aber, also ich sag mal so, meine Eltern sind jetzt sowas von angefixt, es macht mir ein bisschen Angst.
Nächste Saison Dauerkarte oder was?
Ich hoffe es nicht, weil ich liebe meine Eltern. Hallo Mama. Aber ich brauche sie nicht 24-7 in der Kurve bei mir. Weil dann werdet ihr einen sehr zurückhaltenden, ruhigen Janni erleben, der seinen Eltern ganz brav erklärt, was hier gerade alles zu sehen ist. So wie ich es ja auch schon bei Auswärtsspielen mache, wenn ich meinen Eltern wieder erkläre, wie sie in ihren DAZN-Account reinkommen.
Also ich möchte da anmerken, hallo Mama und Papa Budde, bitte kommt nächste Saison ins Stadion. Ich möchte mal ab und zu ganz gerne einen etwas ruhigeren Janni.
Ich würde sagen, das fände ich gar nicht so verkehrt, aber ich muss auch einschränkend sagen, wenn du deinen Eltern erklärst, wie man in den DAZN-Account reinkommt, ist das alles andere als ruhig.
Es ist aber auch, es war Premium. Der Papa saß letztens mit seinem Kollegen Klaus da und sie wollten reinkommen und irgendwie DAZN hatte, ich weiß nicht, irgendwie haben sie alle aus allen Accounts rausgeworfen, sodass man sich neu einloggen musste. Und Vater kam in seinen eigenen Account nicht mehr rein und war sauer wie Sau und hat den Passwortzettel nicht gefunden und war dann richtig mies drauf. Und alles, was ich ihm gesagt habe, hat er irgendwie nicht hinbekommen. Bis Klaus irgendwann gesagt hat, komm, gib mir jetzt die Fernbedienung. Und du kennst das vielleicht bei Apple TV, du musst immer nach rechts scrollen, nach links scrollen, weil natürlich hat er wieder vergessen, wie man das mit dem Handy eingeben kann. Und dann sitze ich da irgendwann mit einem Videocall vor meinem DAZN-Account und sage, Vater, rechts, 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 links, links, hoch, hoch, bestätigen, bestätigen, Großschreibung, Großschreibung, unten die großen ABCs, die großen ABCs. Und irgendwann kommt dann der Kommentar, wenn du jetzt noch einmal lachst, Junge, dann knallt's.
Und es hat nur das stadiontypische Diago an dieser Stelle gefehlt.
Ja, du kannst doch nicht Diago sagen. Welcher Buchstabe kommt denn bei Diago?
Ja, dann kommt dann halt der rechts oben drüber zum Beispiel. Ja. Oder links oben drüber. Aber entscheidend war doch, ganz ehrlich, dass am Ende des Tages um 19.30 Uhr alle in ihren DAZN-Accounts oder im Stadion eingeloggt und vor Ort waren und angemeldet waren und die Augen auf dem Spielfeld hatten. Und genau das machen wir jetzt auch. Wir melden uns an, wir gehen rüber ins Spiel rein, machen eine kurze Pause, trinken einen Schluck und dann sprechen wir über das Sportliche. Bis gleich.
Spritze rein in die Arschbacke. Tut dann kurz weh und wirkt dann. Spritze rein in die Arschbacke. 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 die Arschbacke. In die Arschbacke. In die Arschbacke. Spritze rein in die Arschbacke.
Wir hatten es vorhin schon gesagt, also die Stimmung bei uns ist einfach überragend, egal ob auf dem Platz, egal ob in der Kabine oder auf dem Rasen. Und ich glaube, deswegen konnte Christian Streich am Ende mit diesem Unentschieden verdammt gut legen und hat sich so erleben und hatte sich sogar festgelegt danach auf eine Aussage. Für ihn steigt Mainz 05 auf gar keinen Fall ab. Und wenn das so ein alter Hase in seiner letzten Saison nach seinem letzten Spiel gegen Mainz 05 sagt, dann geht das einem doch schon mal noch ein bisschen runter wie Öl.
Ja, ich fand es so nicht traurig, aber in dem Moment, wo Mario Rika am Mikrofon sagte, ja, Herr Streich, wir wollen uns auch im Namen der Redaktion von Ihnen verabschieden. Das ist unser letzter Sonntag hier mit Ihnen das war es sozusagen nach dem Motto, wir sehen Sie dann nicht mehr in der Bundesliga. Hab ich auch gedacht, das war das letzte Spiel gegen Christian Streich. Das ist schon echt heftig.
Ja, das war auch einer der Gründe, warum ich gerne nochmal nach Freiburg gefahren bin, wo Christian Streich einfach noch da ist und mal ihn so ein bisschen an der Außenlinie zu beobachten, ja, also dieser Kultfaktor, der wird, glaube ich, vielen Leuten einfach fehlen.
Es ist vor allen Dingen so ein unbemühter Kultfaktor. Also die einen oder anderen wissen, dass ich ja beim SWR gearbeitet habe und da war mir das Abgekulte dann und haben wir noch einen O-Ton vom Christian und so, das war mir manchmal ein bisschen zu viel und ich muss auch ehrlich sagen, wie stark manche Medien darauf fokussiert sind, jede Pressekonferenz und jede Aussage von ihm auf seinem Alemannisch auszuschlachten. Das kann auch zu Übersättigung führen und hat bei mir auch zu einem Moment zu Übersättigung geführt, aber es ist bei ihm einfach zu 100% authentisch und nicht aufgesetzt. Und was ich dann wunderbar fand, war zwei sehr authentische Trainer hinterher auf der Pressekonferenz zu sehen, wo sich Christian Streich auch nochmal bedankt hat, weil Mainz 05 ihm auch nochmal ein Abschiedsgeschenk gemacht hat. Zwar nicht auf dem Platz, aber ich glaube in irgendeiner anderen Form verpackt.
Geil, ich habe auch gedacht, das ist doch das emotionale Doppelfeature an der Seitenlinie. Also Henriksen und Streich auf einem Platz, beide geben emotional alles für ihre Mannschaft. Das muss doch eine Augenweide im Stadion gewesen sein.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich gar nicht so genau drauf geachtet. Da war ich irgendwie dann zu sehr im Spiel drin. Ich habe nur Christian Streich immer mal wieder so ein bisschen beobachtet. Aber was ich eigentlich denke ist, so eine Situation, so zwei super emotionale Menschen, das kann halt auch ganz schön in die Hose gehen, wenn halt Situationen passieren, die stark grenzwertig sind. Und sag mal, davon gab es jetzt im Spiel vielleicht ein, zwei, aber irgendwie haben die das dann doch ganz gut hinbekommen, sich nicht an die Gurgel zu gehen direkt. Weil, also ich denke, das hätte auch wirklich übel ausgehen können.
Ich fand es insgesamt, auch wenn ich mit der Schiedsrichterleistung nicht zu 100% zufrieden war, ein recht faires Miteinander. Also da war jetzt nichts Böswilliges bei. Also ich glaube, Freiburg und Mainz, das lief mal unter El Simpatico und darauf kann man sich irgendwie immer noch so ein bisschen verständigen. Es hat immer noch so ein bisschen was wie WG-Party. Hey, ihr auch hier, cool, komm, wir kiffen einen, super, darf man jetzt. Und deswegen ist da eine Konfrontation gewalttechnischer Natur zwischen den beiden Trainern an der Seitenlinie irgendwie nicht so zu erwarten. Aber ich weiß genau, was du meinst. Aber für mich war das dann viel, viel schöner, wenn da mal draufgeblendet wurde, zu sehen, wie beide da mit den Armen rudernd an der Seitenlinie standen. Und ich glaube, vielleicht haben sie in der zweiten Halbzeit beide ihre Mannschaften einfach verwirrt oder die beiden konnten die beiden nicht mehr auseinanderhalten, weil irgendjemand war immer am Rudern.
Geil, ich habe noch, also es sind ja beides eingetragene Vereine. Das ist ja das, was uns mit Freiburg eint. Aber das Schöne fand ich einfach an der ganzen Nummer, dass ja nicht nur quasi zwei sympathische Clubs aufeinander getroffen sind am Wochenende, sondern eigentlich auch zwei Negativserien. Also ich meine, wir wissen alle darum, dass wir diese Saison noch kein Auswärtsspiel gewonnen haben. Und Freiburg ist zu Hause nicht besonders stark in dieser Saison.
Es ist vieles, nur keine Heimburg.
Also, genau.
Das sind mehr wir so. Dafür sind wir auswärts schwach.
Und ich meine, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir auswärts nochmal gewinnen die Saison, aber wenn wir die erste, ich weiß gar nicht, ob wir, das müssten wir auch mal wieder nachgucken, ob das überhaupt schon mal passiert ist, ob es jemals eine Bundesligamannschaft war, die Klasse gehalten hat, die auswärts kein einziges Spiel gewonnen hat.
Ich fände, das ist eigentlich nur, also ehrlicherweise, es ist die konsequente Weiterleistung von, wie war das? Erst die wenigsten Heimspiele oder eine Hinrunde nicht mitgespielt, dann nur eine Rückrunde gespielt, dann
nur die Heimspiele,
irgendwie nur,
ja.
Dann nur die Heimspiele, dann nur die Auswärtsspiele und diesmal spielen wir eine Hinrunde nicht mit plus keine Auswärtsspiele. Wir haben dann einfach das Abstiegskampf-Bingo durchgespielt, haben allen gezeigt, was möglich wäre, aber wir können uns dann, finde ich, danach auch in der kommenden Saison vom Abstiegskampf für lange Zeit gerne auch verabschieden.
Ich wollte gerade sagen, da haben wir eigentlich genug im Keller dann rumgemängelt. Das reicht dann auch. Was ja noch dazu kam, war einfach, dass mit Freiburg und Mainz zwei Mannschaften auf dem Rasen standen, die in dieser Saison die meisten Gegentore in den ersten 15 Minuten bekommen haben. Und das haben wir ja auch mal wieder gesehen. Aber diesmal ging das halt für uns nicht so besonders gut aus. In der sechsten Minute netzt Gregoritsch schon 1:1. Wir gucken jetzt einfach mal ganz drauf und gehen dann tatsächlich auch wirklich in die sportliche Analyse. Was war für euch das Augenscheinlichste, was dazu geführt hat, dass wir uns dieses Gegentor gefangen haben?
Ich glaube, dann müssen wir tatsächlich mit unserer Defensive in der Offensive anfangen, um ehrlich zu sein. Und ihr könnt gerne mitgucken, wenn ihr wollt. Ich würde einmal, wie wir das schon mal gemacht haben, in die spezielle Szene reingehen. Das ist beim Relive auf The Zone Minute 5, 14 Sekunden. Da sieht man es wunderbar, dass sowohl Sepp Vandenberg als auch Dominik Kohr beide im 16er sind nach dem Grudereinwurf. Und insgesamt waren unsere Innenverteidiger brutal offensiv, haben sich massiv vorne eingeschaltet, haben den Weg in die offensiven Halbräume gesucht. Nicht nur Barrero hat das getan, Kohr später bei seiner großen Chance, auf die wir nochmal eingehen werden im Detail, hat das da auch schon getan. Und dann kommt aber hier der Punkt, dass wir uns eine Kontersituation fangen. Und eigentlich ist alles gut. Wir kommen gut mit. Im Vene kann Doan gut noch ablaufen, hindert Doan auch an der Flanke. Das Problem, das dann einfach auftritt, ist, dass die Kette durchschieben muss. Wir haben halt mit einer Dreierkette gespielt. Und mit Durchschieben meine ich, dass Chor, der eigentlich der rechte Halbverteidiger ist, dann auf einmal in eine zentrale Rolle rutscht und Cassie, der Außenspieler ist, rechts, quasi in die Position von Dominik Kohr rutscht. Und Gregoritsch macht das dann ziemlich gut. Dieser Lauf von Gregoritsch in den Rücken von Kohr ist schon ziemlich gut, weil er nämlich die Schnittstelle von Kohr und Cassie anläuft. Das ist einfach musterartig, weil Kohr und Cassie sich aufeinander ein Stück weit verlassen. Und das ist ein extrem schwer zu verteidigender Lauf. Und das kann dir mal passieren und ich würde Dominik Kohr, der hier rückwärts laufen muss, also den Gegenspieler in seinem Rücken hat, am meisten von der Schuld freisprechen wollen, weil das ist brutal schwer. Wen ich nicht zu 100% rausnehmen kann aus der Gleichung, ist aber Cassie. Der sieht das, aber er verlässt sich auf Dominik Kohr. Und im Best-Case-Szenario gehen beide hin und behindern Gregoritsch wenigstens. Und jetzt kommt aber mein Wermutstropfen an der ganzen Kiste. Egal, auch wenn beide hingegangen wären und Kohr war ja noch da. Der Ball wäre, wenn Gregoritsch drangekommen wäre, trotzdem drin gewesen, weil Robin Zentner sich eine falsche Position gesucht hat. Und durch diese Flanke von Ritsu Doan war es quasi eine Kopie des Hoffenheim-Tores. Du hast eine Flanke aus dem Halbfeld, einen Torwart, der überhastet rauskommt, der dann zu spät kommt, und deswegen einen eigentlich parierbaren Ball mittig im Tor wiederfindet.
Also ich finde auch, Freiburg hat sich da extrem clever angestellt, weil es eben halt so ein extrem guter Ball auf Gregoritsch war, der halt, wie du es auch schon gesagt hast, schwer zu verteidigen ist. Aber allein dadurch, dass es so eine 1:1 Kopie für mich fast schon ist von dem Gegentor von Hoffenheim, fällt es mir schwer, da an Zufall zu glauben. Weil ich glaube, dass man sich auf das, wie wir spielen, aktuell in der Situation, in der Freiburg jetzt war, schon auch gut einstellen konnte.
Was man da direkt als Bekräftigung von diesem Argument oder von dieser Aussage sehen kann, ist, das ist mir nämlich im weiteren Spielverlauf aufgefallen, Freiburg hat nicht das einzige Mal solche Flanken geschlagen. Da waren bestimmt 3, 4, die von einer ähnlichen Qualität waren, also von einer ähnlichen Ausgangslage, die nicht ganz so gut ankamen, aber die, wo du ganz genau gesehen hast, die versuchen den Ball genau zwischen Torwart und Innenverteidiger zu schlagen. Der Stürmer läuft rein, versucht vielleicht noch, so wie du eben gesagt hast, einen Verteidiger im Rücken zu erwischen oder so. Und die Situationen waren also offensichtlich geplant von Freiburg. Also ist ja was sie jetzt nicht auf einmal entscheiden auf dem Feld.
Das Witzige ist ja eigentlich, ein bisschen ironisch, das ist eine Schwäche, die Dreierkette hat, weil die Zuteilung, sie ist zwar auf eine gewisse Art und Weise klar, aber in der Viererkette ist die Zuteilung meiner Meinung nach klarer und eindeutiger. Und eigentlich kassiert Freiburg auf ähnliche Art und Weise, allerdings mit der Flanke von außen ja dann das Gegentor. Und auch da kommt Johnny aus dem Rücken der Innenverteidiger und die Zuteilung ist nicht ganz klar. Also da haben beide Mannschaften diesen Weg gesucht und haben ihn halt auch beide einmal gefunden. Aber um bei diesem Tor zu bleiben, ich finde es halt ärgerlich, dass du so ein Ding gegen Hoffenheim bekommst und dann so ein Ding nochmal jetzt gegen Freiburg bekommst. Und was mich daran so ärgert, ist, das sind beides keine Situationen, aus denen ein Torschuss passiert. Also das heißt, der Spieler, der den Ball flanken wird, der wird nicht aufs Tor schießen. Worauf ich jetzt hinaus will, ist, Robin Zentner orientiert sich in beiden Situationen zurück Richtung Grundlinie. Er nimmt sich damit eigentlich aus dem Spiel bei der Raumverteidigung, weil sein Weg zum Ball einfach länger wird. Und wenn der Ball dann zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt kommt, hat er einen viel zu weiten Weg und kommt nicht mehr richtig hin. Wenn er sich dann aktiv dafür entscheidet, tiefer zu stehen, also an der Grundlinie, dann soll er doch auch da bleiben. Bei beiden Kopfbällen hätte er eine höhere Chance gehabt, den Ball zu halten. Ich bin mir sogar sicher, dass er beide vermutlich gehalten hätte. Im Endeffekt steht er im toten Raum und sieht so ein bisschen aus wie eine Katze, die aus dem Fenster springt. Alle Viere von sich gestreckt und weiß nicht, wie er landen soll.
Aber ich finde, genau das ist doch jetzt eigentlich die Hausaufgabe, die unsere Defensive für das Spiel gegen Köln haben muss. Weil ich finde schon, es ist jetzt zweimal das gleiche Gegentor, was wir uns gefangen haben. Das ist einfach eine Art und Weise, wie du uns aktuell knacken kannst, indem du quasi den Ball genau da reinbringst, wo die Abstimmung zwischen unserer Dreierkette und dem Torwart sich in Wohlgefallen auflöst und quasi klar ist, es muss hier klare Abläufe geben, sonst wird das zum Tor. Und das ist ja was eigentlich unter der Woche dann passieren muss.
Ja, vor allen Dingen, weil Köln genauso wie Hoffenheim, beispielsweise mit Wout Weghorst oder auch Freiburg mit Gregoritsch, Zielstürmer vorne drin hat und Köln mit Davy Selke und Tigges auch zwei Leute hat, die Verteidiger binden oder die diesen Weg gehen könnten. Also die Möglichkeit besteht für Köln auf jeden Fall.
Ja, wobei Davy Selke musst du aktuell ja rausrechnen, der ist ja verletzt, deswegen wird er gegen uns keine Rolle spielen. Aber gerade mit Tigges zum Beispiel, der ja gerade jetzt bei dem Spiel am Ende noch reingekommen ist und noch ein bisschen Wucht zu haben und bei der Art Fußball, die gerade Köln spielt, vor allem bei der Abschlussschwäche, die die haben, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie so eine einfache Lösung in Anführungszeichen gegen uns propagieren werden. Einfach nur, weil sie halt sonst sehr wahrscheinlich nicht zu super vielen Chancen kommen. Und ich finde, das müssen wir auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Und was ich nochmal ergänzen wollte zu eben, wenn man sieht, wo der Ball im Tor auftrifft, da hätte Robin genau, hat er wirklich 3 Sekunden vorher hat er gestanden, da wo der Ball hinkommt von Gregoritsch. Und das finde ich das wirklich das Traurige, dass Robin dadurch, dass er halt quasi das Andreaskreuz macht, den Ball quasi zwischen Arm und Kopf durchbekommt. Und wenn er einfach einen Meter weiter hinten gestanden hätte, hätte er die Reaktionsfähigkeit gehabt, den Ball zu fangen einfach. Und das ist das, was mich einfach nervt.
Ich habe zu diesem Spiel tatsächlich einen Hot-Take parat, der auch so ein bisschen auf das einzahlt, was wir gerade diskutiert haben. Und zwar bin ich der Meinung, dass Freiburg und Christian Streich eine extrem privilegierte Situation genutzt haben am Sonntag gegen uns. Und zwar sind sie meiner Meinung nach die erste Mannschaft, die sich zu 100% darauf einstellen konnte, wie wir unser Spiel aus eigenem Antrieb heraus selbst gestalten und wie das aufgebaut sein wird. Hear me out. Wir können natürlich jetzt sagen, die Startelf, wie wir sie gegen Freiburg gesehen haben, ist nicht neu und die ist jetzt schon 3-mal in Folge so aufgestellt worden. Aber das Entscheidende ist für mich, dass zum Beispiel Hoffenheim nicht unbedingt damit gerechnet hat, dass wir sie so, sag ich mal, dass wir gegen sie so antreten, wie wir gegen Darmstadt angetreten sind. Ich glaube schon, dass Hoffenheim, dass sie aus ihrem Selbstverständnis und uns auch gegenüber heraus nicht damit gerechnet haben, dass wir mit dem gleichen Matchplan hingehen. Freiburg hat das extrem viel cleverer gemacht. Die haben sich gesagt, hier, das ist 2-mal das gleiche Spiel. Wir haben uns angeguckt, wie Mainz 05 unter Henriksen aktuell spielt, welche Startelf er präferiert und welchen Weg er gehen will. Und genau darauf haben die sich eingestellt. Und das hast du am Sonntag auch gerade in der ersten Halbzeit gesehen, weil extrem klar war, wie Freiburg uns selbst aus dem Spiel nehmen will. Wir haben die Wege ins Zentrum nicht mehr gefunden. Wir sind nach vorne gekommen. Wir haben ja auch nicht aufgegeben. Aber die haben quasi durch dieses frühe Gegentor ganz klar das Glück auf ihre Seite gezogen, um dann uns aufzuzeigen, dass wir mit der Art, wie wir in dem Moment unter Hendriksen aktuell spielen, da nicht so weiterkommen.
Ich finde es eine extrem gute Theorie. Das Interessante, wo du mich jetzt gerade direkt dran erinnert hast, ist, als Hendriksen quasi vorgestellt wurde als Trainer und wir alle gegoogelt haben, was ist das für einer, den kennt man nicht, wo kommt der her, was macht der so, was zeichnet den aus? Dann hat man in gewissen Foren bei, irgendwo in der Schweiz, Österreich, whatever, wo er vorher Trainer war, haben viele Leute in den Foren geschrieben, was sie ihm teilweise auch ein bisschen negativ ausgelegt haben. Er braucht lange, bis er eine Startelf gefunden hat, dann verfolgt er das aber relativ stringent nach. Also er hat dann von dieser Formation, die für ihn funktioniert, ist er selten, dass er Leute wechselt, außer wenn er es halt muss. Und ich finde, das sieht man mittlerweile auch. Die Startelf hat sich so langsam rauskristallisiert bei ihm. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir quasi eigentlich eine feste Startelf haben und halt punktuell nur gewechselt wird. Zum Beispiel nach dem Spiel wird jetzt Lee zum Beispiel halt getauscht werden müssen, die ganzen gelb gesperrten Spieler. Und allein aus diesem Grund halt. Und deswegen, ich finde, das, was du dann am Ende jetzt gerade gesagt hast, also dass wir waren so ein bisschen zahnloser Tiger für einen kurzen Moment nach dem Gegentor. Wir hatten viel Ballbesitz in der Halbzeit, aber haben es irgendwie nicht so richtig in Torschüsse oder vor allem in präzise Torschüsse umgemünzt bekommen. Das fand ich, hat man definitiv gesehen und da finde ich diesen Hot Take gar nicht so hot, also eher maximal lauwarm.
Es geht, wenn ich ehrlich bin, aus meiner Sicht nicht ganz zutreffend. Tatsächlich fand ich die erste Halbzeit wirklich gut, abgesehen von diesem Gegentor. Ich würde dir zustimmen, dass das Tor dazu geführt hat, dass Freiburg eine andere Taktik spielen konnte, nämlich auf Konter zu gehen und sich deswegen tief stellen konnte und uns damit das Leben vermeintlich schwer machen wollte. Die Rechnung ist für mich aber nicht ganz aufgegangen. Ich fand erstaunlich, wie stark unsere Mannschaft bereits im Ballbesitz ist, welche Lösungsansätze sie gegen einen tiefstehenden Gegner hat. Wieder ein Spiel nach Hoffenheim, wo der Rückschlag einen nicht niedergestreckt hat, sondern wo man auf den Rückschlag reagieren konnte. Das heißt, die Mannschaft hat Lösungsansätze von Hendriksen und von dem Trainerteam an die Hand bekommen, mit dem sie sich so wohlfühlen und sich so sicher sind, dass sie wissen, wie sie die Abwehr, egal wie sie sich positioniert oder stellt, knacken können. Und das hast du auch in diesem Spiel gesehen. Das waren Diagonalbälle, sie spielen selbst eine Dreierkette. Freiburg hat sich vor diesem Spiel das Leben meiner Meinung nach sogar recht leicht gemacht. Sie haben die Formation gespiegelt, sind auf die 1-gegen-1-Momente gegangen. Sie wollten eigentlich einen Abnutzungskampf kreieren, haben dann schon auf das frühe Tor spekuliert und wollten sich dann hinten reinstellen in der Hoffnung, dass wir mit dem Ball nicht so viel anfangen können. Und jetzt zwei Punkte. Das eine ist die Startelf, auf die er sich festgelegt hat. Diese Startelf hat er zwischendrin auch gewechselt. Nach Gladbach hatte er, nach der ersten Halbzeit hat er gemerkt, puh, da bin ich nicht zu 100% mit glücklich. Ich glaube auch tatsächlich, wenn man sich jetzt gerade anschaut, wie die Diskussion um Nelly Viper herumläuft oder wie Brian sich in die Startelf hereinarbeiten musste, dass da keiner sich seines Platzes sicher sein kann. Ich glaube auch tatsächlich, dass Lees Gelbsperre gegen Köln dazu führen wird, dass er ohne großartig zu zögern, die Startelf mit gutem Gewissen umstellen wird. Und die Theorie, dass sich Freiburg nur auf uns einstellen konnte, würde ich verneinen, weil diese Ansätze, ein tiefer Johnny, der sich die Bälle beispielsweise auch schon im zentralen Mittelfeld holt und Brian und Lee, die dann in den offensiven Halbräumen viel agieren oder auch die Leute wie Leo Barrero oder die Halbverteidiger, die dann in diese Halbräume offensiv reinschieben. Diese Ansätze sind die ganze Zeit schon da. Was allerdings nicht da ist und was man aber mit jedem Spiel mehr sieht, das ist die Entwicklung, die dahinter steht. Und darauf konnte sich Freiburg eben nicht einstellen, weil sie nicht wussten, wie weit wir in dieser Entwicklung sind. Und nach diesem Spiel finde ich schon, dass man sagen kann, diese Mannschaft ist in der Lage, sich gegen ein tiefstehendes Köln zum Beispiel einen Sieg herauszuspielen. Und das macht die Lage für Köln zum Beispiel maximal unangenehm, weil selbst mit einem frühen Tor kann sich Köln eigentlich nicht sicher sein, dass sie sich dann hinten reinstellen können. Das heißt, Köln wird die ganze Zeit Pressure beispielsweise geben müssen, was sie irgendwann müde macht. Und solange wir bei so einer guten Defensive, wie wir sie gerade haben, kein weiteres Tor kassieren, sind wir in der Lage, Köln in seinen Ruhemomenten wirklich an die Wand zu nageln. Und das alles, finde ich, greift die Punkte von euch schon auf, denen ich zustimmen würde. Aber ich würde sie spezifizieren, halt dahingehend, dass eine Entwicklung zu sehen ist, die für die Gegner nicht ganz abzuschätzen ist.
Beim Thema Entwicklung gehe ich zu 100% mit, weil die Aussage, wir sind quasi ausgerechnet worden und im Zuge dessen quasi nicht zu einem Tor im ersten Moment gekommen. Du sagtest zahnloser Tigerbähne. Das ist ja eine Aussage, die haben wir die Saison schon öfter getätigt. Der Unterschied ist aber, und da bin ich zu 100% bei dir, die Lösungsansätze, die unsere Mannschaft aktuell liefert, sind frisch, sind neu, sind kreativ. Und das ist auch zum Beispiel der Punkt, warum wir in der 19. Minute die Monsterchance von Chor hatten, warum wir trotzdem die Freiburger nicht in Ruhe gelassen haben, warum wir die ständig vorm eigenen Tor gestresst haben und letztendlich für mich auch nur folgerichtig, dass Johnny diese wunderbare Traumflanke von Cassie dann Richtung Ende der ersten Halbzeit verwandelt und es 1:1 steht, weil mit dem Aufwand, den wir betrieben haben und mit der Art und Weise, wie wir diesen Kampf angenommen haben und das eben durchs Spielerische gelöst haben, das ist wirklich, wo ich sage, das nötigt mir wirklich Respekt ab und das ist eine Entwicklung, die ich jetzt unter Henriksen gesehen habe, wo ich sage, da können wir als Mainz 05 Fans wirklich drauf stolz sagen und sagen, das ist eine positive Entwicklung, die uns gerade in diesen engen Spielen so extrem viel hilft, weil sie eben auch Punkte bringt.
Ich möchte noch einen Punkt anfügen an Freiburg hinsichtlich deren Taktik. Die haben 10 bis 12 Spiele mehr als wir beispielsweise in den Beinen. Die hatten auch einige Verletzungssorgen, die haben ein hohes Pensum gefahren. Dass die mit einem frühen Tor sich auch gerne etwas tiefer positionieren, um auch Kräfte zu sparen, weil sie auch relativ schnell platt sein könnten oder sich wieder verletzen könnten, ist auch irgendwo logisch. Ich glaube tatsächlich, dass Freiburg sich hier darauf verlassen hat, sie haben einen Weg gefunden, wie man die Dreierkette knacken kann. Das ist ein klassischer Weg, der Dreierketten wehtun kann. Das haben sie dann selbst zu spüren bekommen, weil sie ja auch in ihrer Dreierkette umstellen mussten, weil sie Verletzungssorgen haben hinten in der Verteidigung, die jetzt übrigens nicht besser werden durch die Gelbsperre von Kübler, was übrigens für uns wiederum bitter ist, weil Freiburg spielt jetzt gegen Wolfsburg. Und da müssen sie jetzt schon wieder die Innenverteidigung umbauen, was natürlich ein bisschen blöd ist. Aber ich glaube, da war vieles eher aus der Not herausgeboren, als tatsächlich massiv auf Mainz 05 abgestimmt.
Ich finde es tatsächlich sehr interessant. Felicitas, du hast eben die Chance von Dominic Chor angesprochen. Und wenn wir uns mal so ein bisschen zurückerinnern, wie Dominic Chor eigentlich normalerweise zu Torschüssen kommt, da sind das eigentlich eher Gewaltschüsse, wenn wir sie mal so nennen wollen. Also ein harter Abstoß, Punkt quasi am Schuss. Ball. Whatever ich gerade sagen wollte. Jetzt, dass er das Selbstvertrauen hat und dass er sich das zutraut, diesen Ball da in den Winkel zu schnibbeln, das finde ich so dermaßen geil. Und dass der Ball wirklich, also der Atubolo hast du wirklich, wenn man mal in der Wiederholung sich das anguckt, wie Atubolo sich gerade ausrechnet, ob der Ball reingeht oder nicht, das war brandgefährlich. Und da haben wir auch im Stadion ganz schön gejapst, weil das war richtig geil.
Es wäre ein absolutes Traumtor gewesen. Aber wie das Tor entstanden ist, ist ja das Spannende. Du überlädst, du ziehst Freiburg auf die Seite raus. Du hast sogar eine Unterzahlsituation von 3-4. Ist übrigens Minute 18 dead, also 18:00, wenn ihr nochmal reingucken wollt. Und dann legt Brajan Gruder quer, weil Dominic Chor genau zwischen die beiden Halbverteidiger läuft. Und man hat, weil Freiburg relativ kompakt gestanden hat, eine riesige Lücke geschaffen. Und in die Lücke wollte man rein. Und eigentlich muss man sich fast ein bisschen ärgern, dass Dominic Chor nicht direkt den Abschluss gesucht hat, weil da hatte er freies Schussfeld. Aber dass er dann Doan nochmal aussteigen lässt und den Ball in den Winkel zu schnibbeln versucht, zeigt er ja eigentlich, der wollte unbedingt hier zu einer Torchance kommen, weil er aber auch wusste, hier habe ich die Möglichkeit, ein Tor zu schießen. Das heißt, das war von vornherein klar. Er wollte diese Situation so haben. Und ich finde es gut zu sehen, dass Bo Henriksen erkannt hat, Was uns bereits in der Vorbereitung aufgefallen ist, als Dominik Kohr, glaube ich, wenn das war doch diese Vorbereitung, einer der torgefährlichsten Spieler bei uns im Kader gewesen ist. Dominik Kohr ist eigentlich ein abschlussstarker Spieler, der auch wirklich, wenn er aus der zweiten Reihe kommt, einen guten Abschluss herbeiführen kann. Deswegen cool, dass das auch gesehen wurde. Cool, dass wir den Mut haben, Halbverteidiger so nach vorne zu ziehen, was mich brutal an Saint-Just beispielsweise auch erinnert hat. So mit dieser Konsequenz sich offensiv einzuschalten. Und das macht mir richtig Laune, weil du andererseits dich aber auch darauf verlassen kannst, dass hinten ein Sepp Vandenberg oder noch krasser in diesem Spiel ein gewisser Andreas Hanke Olsen einfach alles vom Tableau wegräumen, was da jemals gewachsen ist.
Ja, also Anke Holsen im absoluten Wikinger-Modus, wie Hendrix es sagen würde. genau, aber ich bin da zu 100% bei dir. Ich finde es schön, dass wir im Kader offensichtlich die Stärken unserer Spieler jetzt vernünftig ausspielen. Und einer, der ja der Garant für alles ist, wenn es scheinbar gegen uns läuft, ist Johnny Burkhardt im Moment aktuell. Also dass der folgerichtig das 1:1 verwandelt, auch mal wieder nach einer wunderbaren Flanke von Cassie, ist ja ausgemacht. Also du hast es mir vor dem Spiel extra nochmal geschickt, Bene, sie haben diese Bälle auch wieder in Freiburg geübt und es hat auch wieder zum Erfolg geführt.
Ich möchte gerne ein bisschen Props für dieses Gegentor auch euch beiden geben, weil Ich wusste es ja quasi mal wieder, welches Trikot ich anziehen musste, aber wie ich das Trikot beflockt habe, dafür wart ihr verantwortlich. Ich habe mir nämlich, long story short, ich habe bei dieser Mainz 05 Mitgliederwerben-Mitgliederaktion ein Trikot gewonnen, weil ich unter den ersten 130 Leuten war oder so. Und dann dachte ich mir so, mit wem beflocke ich mir denn jetzt dieses Trikot? Und die Auswahl war Amiri oder Johnny. Und ich dachte so, kommen wir überhaupt nochmal dazu, ein Trikot überhaupt zu haben mit Amiri? Und dann dachte ich mir so, nein, ich habe extra, weil Johnny immer so im Hype-Modus war und jeder ein beflocktes Johnny-Trikot habe ich nie ein Johnny-Trikot mir selbst geflockt. Und weil ich Johnny auch schon mal persönlich kennengelernt habe und weiß, was für ein netter Typ das ist und weil mir der komplette Vibe bei Johnny gerade einfach passt, habe ich dann, um das nochmal zu konfirmen, bei euch nochmal Rücksprache gehalten, habe mir nochmal den Segen geben lassen und habe natürlich dieses Trikot getragen. Und ich glaube, dass ich einen gewissen kleinen Teil und ihr natürlich auch dadurch beigetragen hat, dass Johnny kein Heimscheißer mehr ist und auch Auswärtstore schießt.
Richtig, richtig geil. Meine Quizfrage wäre dann an dich, Bene, welches Trikot trägst du am Sonntag?
Das werde ich noch nicht verraten.
Warum ziehst du nicht zwei Trikots übereinander an, ist meine andere Frage. Jan, weil es 20 Grad sein werden am Wochenende.
Wie viele Trikots hast du an? 7.
Okay. 11. Plus Torwart-Trikot.
Oh Gott.
Aber Johnny ist ein gutes Stichwort, weil Johnny das, und wir hatten es vor ein paar Wochen schon mal gesagt, kompensiert, was mit dem Abgang von Markus Ingvardsen entstanden ist. Markus Ingvardsen war der Dirigent der Pressingmaschinerie Mainz 05. Und Johnny Burkhardt, das fiel ja damals gegen Gladbach so brutal auf, wie er Brian Gruder und Jae Sung Lee angeleitet hat, wie er Jae Sung Lee das dringend benötigte Korsett zur Verfügung gestellt hat, damit der Junge nicht komplett freidreht. Und Johnny war auch hier wieder maßgeblich an diesem brutalen Pressing beteiligt, zusammen auch mit Leo Barrero, den ich da herausheben möchte, sodass Freiburg nicht geordnet sein Spiel aufbauen konnte. Der Freiburger Spielaufbau war massiv gestört und das war in weiten Teilen Johnny und seinem choreografierten Pressing zusammen mit Leo, Brian und Lee zu verdanken, sodass Atubolo zu langen Bällen gezwungen ist, die er als fußballerisch guter Torwart zwar hinbekommt, aber ich glaube, nicht mal jeder zweite Ball kam an. Es kam sehr auf die zweiten Bälle an. Und da kommt dann auch wieder Hanke Olsen rein, da kommt auch Sepp Vandenberg dazu, die nach vorne wegverteidigt haben, die da Kopfbälle gewonnen haben, noch und nöcher. Und du hast dann aber gemerkt, als Leo in der Halbzeit rausging, da gab es einen Bruch. Und das hatte auch was damit zu tun, wie dieser Spielertyp in diesem Spiel funktioniert hat.
Was mir bei dem Tor von Johnny noch so gut funktioniert hat, war einfach, dass, was mir unglaublich gut reinging, im Vergleich auch nochmal zum Spiel letzte Woche. Letzte Woche haben wir gesagt, Vene ist im Spiel über sich hinausgewachsen, hat eine absolute Glanzleistung gezeigt. Ich möchte an dieser Stelle einfach mal Cassie in der ersten Halbzeit nochmal hervorheben, weil so krass, wie wir letzte Woche über links gespielt haben, so haben wir diese Woche so perfekt über rechts gespielt und deswegen ist es für mich auch nur folgerichtig, dass eine Flanke von Cassie Kassi zum Tor führt, weil der Junge hat einfach eine Bombenleistung gezeigt am Wochenende.
Aber wie auch schon letzte Woche, merkst du einfach, dass du defensiv natürlich einen Tacken anfälliger bist, wenn die Außenverteidiger oder die Schienenspieler so hoch stehen. Andererseits hast du halt auch gesehen, wie krass sie die Freiburger Flügel gebunden haben defensiv. Und deswegen konntest du auch das Ballbesitzspiel so aufziehen, wie du es aufgezogen hast. Aber das ging in der zweiten Halbzeit halt so leider nicht mehr auf. Du hattest in der ersten Halbzeit 65% Ballbesitz. Das ist komplett Mainz 05 untypisch. In der zweiten Halbzeit hattest du, obwohl es nicht mehr so glatt lief, immer noch mehr Ballbesitz als Freiburg, nämlich 55%. Das heißt, wir waren die ganze Zeit eigentlich in dieser spielgestaltenden Rolle. Und da hast du einfach gemerkt, dass wir einfach Spieler dafür haben. Ob es Namiri ist, der den langen Diagonalball auf Kassi spielt, der hoch steht. Ein Kassi, der aber auch in der Lage ist, wenn der Gegner hoch presst, hinten mit einem Solo durchzugehen, fünf Mann stehen lässt und wo mir dann leider die Überleitung von Barrero oder von Livas in die Offensive nicht ganz so gefallen hat. Aber das sind Kleinigkeiten. Also du siehst schon, auch da sind ein, zwei Stellschrauben, die auch schon gegen Köln angepasst werden könnten. Und du hast eine Qualität im Kader, die dir erlaubt, auch mit Ball überzeugendem Fußball zu spielen.
Wir haben dann diskutiert, zum Ende der ersten Halbzeit muss vielleicht doch reagiert werden in der Halbzeitpause. Und wir hatten dann noch kurz Kontakt, Bene, weil ich dich gebeten hatte, meine Nerven zu beruhigen, weil ja quasi mit Abpfiff Amiri noch auf dem Rasen lag. Und meine große Frage war, ist der verletzt, kann der weiterspielen? Es kam zur zweiten Halbzeit. Und es wurde gewechselt aus verletzungsbedingten Gründen, aber nicht Amiri ist runtergegangen, sondern Leo Barrero musste ausgewechselt werden und Tom Kraus kam dafür. Wie hast du das im Stadion gesehen, Bene? Wie würdest du sagen, haben wir uns zum Ende dann quasi in der zweiten Halbzeit zu Beginn da reingewurschtelt mit dieser Zwangsauswechslung?
Also ich fand, gerade so die ersten Minuten nach der Halbzeit waren gar nicht mal so krass unterschiedlich, sondern es hat sich erst so in der 60. Minute dann abgezeichnet, dass Freiburg immer offensiver wird. Gerade auch die Chancen, die wir in diesem Bereich hatten, das waren jetzt nicht so Riesenchancen, aber wir hatten eigentlich diesen Offensivdrang weiter fortgesetzt. Aber irgendwann hat man dann gemerkt, okay, fuck, die Freiburger wollen jetzt und die drücken und so weiter. Und das hat sich tatsächlich auch dann im Endeffekt statistisch ein bisschen niedergeschlagen. Also gerade unsere Passstatistik zum Beispiel in der ersten Halbzeit war sehr viel besser und vor allem unsere Passstatistik im vorderen Drittel. Also wir haben insgesamt 75% angebrachte Pässe in der ersten Halbzeit gehabt, in der zweiten nur noch 70%, also ungefähr 5-6% weniger. Und im gegnerischen Drittel war das sogar noch krasser, da haben wir anstatt 71% nur noch 62% angebrachte Pässe gehabt. Und ich finde, diesen fehlenden Vorwärtsdrang hat man dann auch langsam sich abzeichnen sehen über die Halbzeit.
Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass Barrero und Kraus so ein bisschen unterschiedliche Spielertypen sind. Die sind schon ähnlich im Profil, das ist nicht die Frage. Aber wie sich das offensiv realisiert, möchte ich sagen, das ist schon ein bisschen anders, weil Barrero schon derjenige ist, der mit in den 16er zieht, der auch mal Zielspieler sein kann von Flanken, also so, dass die Boxbesetzung nochmal eine andere ist. Während Tom Kraus da etwas zurückhaltender agiert und einen Tacken mehr als Vorlagengeber fungiert. Und dann war es halt auch so, dass Brajan nicht mehr ganz so gut im Spiel drin war. Lee hat für mich im ganzen Spiel nicht ganz so gut funktioniert. Die haben so ein Stück weit die Abnehmer nach vorne gefehlt. Tom Kraus hat ein schwierigeres Spiel vorgefunden, weil er die Bälle nicht so adressieren konnte, wie er es wollte, weil vielleicht auch die Laufwege nicht zu 100% gestimmt haben. Und was für mich auch ein großer Punkt war, dass Merlin Röhl bei Freiburg eingewechselt wurde. Und der kam für Vincenzo Grifo und hat ein ganz anderes Spiel an den Tag gelegt. Der war defensiv stärker, der war offensiv stärker. Ich glaube, Vincenzo Grifo, ich kann es nicht zu 100% einschätzen, vielleicht ein Tacken müde, einfach vielleicht ein bisschen müde gespielt, lange Saison in den Beinen. Merlin Röhl, junger Bub, kommt da rein und liefert ein brutal starkes Spiel ab und hat dann vor allen Dingen auch unsere Abwehr wirklich böse zugesetzt und auch zum Schwimmen gebracht. Das war halt auch dann genau so auf der Spielhälfte, sage ich mal, von Leo Barrero. Das heißt, Tom Kraus hatte dann auch ordentlich defensiv zu schaffen. Und das ist dann das vermutlich, was der Bene da gesehen hat und was die Statistik auch wiedergibt. Du hattest nicht mehr so diesen Offensivdrang oder die offensive Durchschlagskraft wie in der ersten Halbzeit. Du hattest keinen Schuss mehr aufs Tor, weil du auch defensiv mehr beschäftigt wurdest.
Es gibt aktuell noch keine News, wie es Leo Barrero geht, ob es eine länger, ob es eine schwierigere Verletzung ist oder ob wir ihn vielleicht sogar am Sonntag wieder zurückhaben. Denn ich glaube schon, was einfach in den letzten Wochen und auch gerade im Spiel gegen Freiburg sichtbar wurde, ist, dass er schon auch eine sehr wichtige Rolle in unserer Teamdynamik spielt.
Aber eine Sache, die mir wirklich Mut macht gegen Köln, ist, Lee ist gesperrt. Das haben wir schon gesagt, Gelbsperre. Aber wenn auch Leo Barrero ausfallen sollte und Tom Kraus spielt, würde mir
ist
das keine Bauchschmerzen machen.
Ist auch gesperrt.
Ach, Tom Kraus ist auch gesperrt.
Ja, leider ja.
Ja, ja.
Weil, ich wollte nämlich gerade sagen, Tom Kraus kann, wenn er einen Zielstürmer hat, wie beispielsweise einen Karim Unisivo, den gut bedienen, wie beispielsweise gegen Hoffenheim, als er den Assist geliefert hat für Karim Unisivo. Gut, dann fällt er auch aus, dann hoffen wir einfach auf Leo. Wobei auch das macht mir keine Bauchschmerzen. Dann rückt Dominik Kohr halt wieder ab ins Zentrum und hinten rutscht ein Eddie Fernandes rein oder ein Josh Gilavogie. Oder du sagst, du willst ein spielerisches Element haben und stellst Eddie Fernandes zusammen mit Amiri auf die 6. Auch eine mögliche Variante. Ich finde, wir haben genug Alternativen, sodass mir nicht Angst um Bibberbange wird.
Definitiv. Also ich finde tatsächlich, jetzt wo wir schon die Szenarien so ein bisschen im Kopf haben, wie wir aufstellen können. Ich würde ganz gerne nochmal, du hast gerade gesagt, dir hat Jason Lee nicht so gut gefallen. Ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich hat er mir in diesem Spiel sogar sehr gut gefallen, weil er hatte viele Ballgewinne, viele Situationen, wo er die Gegner unter Druck gesetzt hat und wo er dann quasi dadurch die Freiburger einfach zu Fehlern gezwungen hat. Und das fand ich gerade in der ersten Hälfte enorm wichtig. Und es ist auch, wie wir zu einigen guten Offensivaktionen kamen. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, persönliche Meinung war einfach nicht, dass Jason Lee in diesem Spiel jetzt so schlecht war. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die Art und Weise zu spielen uns im nächsten Spiel gegen Köln schon fehlen wird.
Ich bin gespannt, ob dem so sein wird, weil ich finde, das, was du jetzt beschrieben hast, sind ja die typischen Lee-Dinge. Einfach Chaos stiften und den Gegner damit verwirren. Ich sag mal, wenn er das nicht mehr bringt, dann ist wirklich zappenduster. Aber ich fand, vielleicht war das vorm TV auch nochmal ein bisschen einfacher wahrzunehmen, aber ich fand schon, dass Lee in vielen Situationen unglücklich war. Entweder nicht den richtigen Laufweg hatte oder Bälle angenommen hat und erst nochmal 2 Meter dem Ball entgegengehen musste, weil er halt eben den nicht so genau stoppen konnte, dass er aus diesem Zuspiel direkt eine Offensivaktion münzen konnte. Also es waren wieder so Sachen, wo Lee für mich in alte Muster eigentlich zurückgefallen ist. Da war er schon wesentlich präziser und ich glaube, wir hätten an der Stelle etwas mehr Präzision gut brauchen können.
Ja, es waren viele technische Unsauberkeiten dabei. Auch übrigens vor dem Gegentor bei uns arbeitet er mir zu langsam zurück. Er hätte auch da schon im Halbfeld stören können. Tut er in dem Moment nicht so, geht den Laufweg zurück, langsamer an, wird dann sogar von Philipp Mwene überholt. Jisung Lee auch bei der ein oder anderen Entscheidungsfindung offensiv nach vorne, zu langsam, tritt nochmal auf den Ball, guckt nochmal. Er ist natürlich trotzdem beteiligt. Er passt beispielsweise raus auf Amiri, der spielt dann den Diagonalball. Er ist überall mittendrin, aber nicht dabei gewesen. Also Jisung Lee, ich bin kein Fan von Noten, aber so mein Gefühl war, es war ausreichend. Aber wir haben schon wahrlich bessere Spiele von Jisung Lee gesehen. Trotzdem fällt er nie ab, weil er einfach fleißig ist. Aber wenn er halt in diesen Schlendrian nach hinten zurückfällt, dann wird es ein bisschen ärgerlich, wenn er nicht gleichzeitig, wie haben wir es damals so schön gesagt, seine durchwachsene Leistung mit einem Tor kaschieren kann.
Das haben wir doch gesagt in der ersten Halbzeit, als Amiri beim Freistoß stand. Ja Mensch, da kann er ja mal den Lee machen, da kann er seine durchwachsene Leistung mal mit dem Tor kaschieren. Nein, Quatsch. Aber was ich sagen will, ist, Lee gehört ja aber auch zu den Spielern, die von einer Gelbsperre jetzt am kommenden Sonntag betroffen sind. Und um ehrlich zu sein, gab es in diesem Spiel ja einige gelbe Karten. Da hat es mich gerade gewundert, dass wir eigentlich im Vorfeld, hatten wir ja 9 Spieler, die von der Gelbsperre bedroht hätten sein können und dass es im Endeffekt nur 2 geworden sind. Trotzdem bleibt am Ende des Spiels ein ganz blöder Eindruck, weil auch wieder über den Schiri gesprochen wird. Und ich bin ehrlich gesagt kein Freund davon, wenn der Schiri nach einem Spiel für Diskussionen sorgt.
Ich fand, Fritz war schon eine unglückliche Figur. Er hatte für mich nicht den Bock, der spielentscheidend war, aber er hatte eine sehr inkonsequente Linie. Also beispielsweise das Foul von Kübler gegen Lee. Das ist 1:1 die Kopie, wie beispielsweise Jessic Nankam gegen Granit Xhaka, wo er rot sieht. Es ist sogar auch im Mittelfeld. Er trifft ihn oberhalb des Knöchels von hinten, volle Möhre drauf gelatscht. Ist für mich so, wie bisher das ausgelegt wurde, auch gegen Köln beispielsweise wurde es so ausgelegt, eine glattrote Karte. Und da muss sich für mich der VAR auch melden. Es hat, wenn man es jetzt sagen möchte, zu der längeren Linie gepasst. Aber das ist keine konstante Regelauslegung über die Saison hinweg. Und damit habe ich einfach ein massives Problem.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, im Stadion haben wir diese Szene gar nicht so krass gesehen in meinem Umfeld. Wir saßen natürlich auch ein bisschen weiter weg. Die Szene mit Johnny hinterher, wo er am Knie getroffen wird, wo wir uns auch wirklich im Stadion krass Sorgen gemacht haben, ob Johnny wieder aufsteht, gerade weil er halt auch häufiger mal Knieprobleme hat, da muss ich sagen, da hatte ich tatsächlich mehr Sorgen. Und die hat aber auch, fand ich, online für mehr Diskussionen gesorgt, auch wenn wir das nicht wirklich gut sehen konnten. Und ja, also da denke ich mir auch, gut, das ist eine Kann-Karte, aber keine Muss-Karte.
Ich finde, es sieht halt in dem gestoppten Bild schlimmer aus, als es in der Bewegung aussieht. Natürlich hast du einen Tritt mit der offenen Sohle in den Spieler rein, aber ich finde, was Johnny da nach dem Spiel ganz klar sagt, ist, dass der Gegenspieler noch am Ball ist. Und auch der Gegenspieler sagt auf Nachfrage, er hatte das Gefühl, noch bevor er die Szene gesehen hat, dass er noch am Ball dran war. Und da waren sich dann beide auch einig. Es sieht im Stoppbild echt kacke aus, aber ist keine rote.
Zumal es ja keine Defensivaktion in dem Sinne ist. Also er geht da nicht zur Grätsche hin oder so, sondern er probiert den Ball abzufangen. Das heißt, es ist nicht mal Druck auf dem Fuß drauf. Also er hat den Fuß ja relativ, er hat das Knie ja nicht durchgestreckt. Ne, sondern er probiert den Ball runterzuheben. Er trifft ihn auch nicht glatt mit der vollen Sohle. Er hat die Augen nur auf dem Ball. Und was für mich auch noch ein kleiner Punkt ist, Johnny springt relativ unkontrolliert in diesen Zweikampf hinein. Also er provoziert diese Berührung auch auf eine gewisse Art und Weise. Ich sage nicht, dass er sie wissentlich herbeiführt, aber die Art und Weise, wie er in diesen Zweikampf geht, das trägt halt mit zu diesem Trefferbild hinzu. Aber was ich nicht so cool finde, ist, wenn dann hinterher Johnny selbst sagt, der ja für seine ehrliche Art wirklich bekannt ist, die ich übrigens nach dem TSG-Spiel immer noch brutal abfeiere, wo er gesagt hat, ich habe den Ball nicht berührt, war keine Ecke. Wenn der sagt, Leute, es ist eine gelbe Karte, vollkommen okay, wenn der den Ball nicht getroffen hätte, könnten wir vielleicht über eine andere Farbe diskutieren, ist es aber nicht. Aber wenn ich mich dann hinterher noch hinstelle und sage, für mich ist das aber eine rote Karte, Leute, wir sind nicht Borussia Dortmund, Flitz hatte schon gesagt, lasst das sein.
Ich finde, wir können uns für uns alle merken, dass man Situationen extrem schlecht anhand von einem Bild beurteilen kann. Ob das jetzt irgendwelche Szenen mit Abseits sind, wo man es vielleicht noch ein bisschen besser machen kann oder irgendwelche Fouls oder was auch immer. Und deswegen ist es ein Teil des Problems, und das möchte ich gerne einfach an dieser Stelle nochmal ansprechen, dass wir halt ganz oft nicht mit GIFs oder mit Videos arbeiten können, weil die DFL alles wegclaimt. Ist natürlich, wie gesagt, nicht die Schuld von uns allen, aber wir müssen uns einfach ein bisschen in Erinnerung führen, Spielszenen sind einfach sehr schwer beurteilbar anhand von einem Standbild. Und da müssen wir uns einfach mal alle an die eigene Nase fassen und vielleicht, wenn wir ein Bild sehen, nicht direkt auf 180 sein, sondern uns ein bisschen zurücknehmen, gucken, okay, was ist das für eine Szene, gucken, wie können wir uns die nochmal angucken.
Also bei mir ist auf jeden Fall nach diesem Spiel der Wunsch und Wille ganz groß zu sagen, die Schiedsrichter sind noch nicht angesetzt für den nächsten Spieltag, aber bitte, 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 bitte schickt Dennis Aitekin nach Mainz, damit er Mainz gegen Köln pfeift, weil ich glaube, alles, was wir nicht brauchen am kommenden Sonntag, ist ein Schiedsrichter, der eine strittige Situation falsch entscheidet.
Und davon hatten wir in dieser Saison einfach genug. Egal, ob ein Spieler zusammengetreten wird, egal, ob ein Spieler ins Gesicht getreten wird, wir irgendwelche Elfmeter nicht bekommen, die Linie von Fritz in diesem Spiel nicht eindeutig war, egal, ob es Höfler, egal, ob es Höhler ist, die beide für mich mit Gelb-Rot vom Platz hätten gehen müssen, egal, ob es übrigens auch ein Rizzo Doan ist, der Brian Gruder in der Kontersituation am 16er von Mainz 05 umgrätscht und umtritt, und zwar wissentlich umtritt, was dazu führt, dass Breyer nicht alleine durch ist und einen Konter durchziehen kann, was eine klare Gelbe ist, wofür er keine Karte gesehen hat. Und was er später noch 2-3 Mal macht, der hat wirklich ein Special Treatment von Fritz bekommen. Auch Rizzo Doan hätte ohne Probleme mit Gelb-Rot vom Platz gehen können. Das darf einfach gegen Köln in so einem Knallerspiel, wo du weißt, dass es auf die Knochen gehen wird, darf dir das nicht passieren. Und da muss von Anfang an ein Schiedsrichter sein, der genau weiß, okay, so lang kann ich die Leine lassen, ab hier muss ich eine Karte geben und ab hier eskaliert es. Es darf kein junger Schiedsrichter sein, der das erste Mal ein heißes Spiel leitet. Das darf nicht sein. Hier muss meiner Meinung nach Dennis Aitekin ran, weil ich kenne momentan keinen anderen verlässlichen deutschen Schiedsrichter. Entschuldigung.
Es geht einfach um die Souveränität von der Person. Wenn du selbst als Schiedsrichter in deinem Job und auch als Person so gefestigt bist, dass du diese Entscheidungen treffen kannst, und das wissen wir halt einfach bei Aitekin, dass er halt so souverän ist. Er ist ja nicht frei von Fehlentscheidungen, und wir haben uns auch schon oft genug über Situationen von Aitekin aufgeregt, wo er Sachen anders entschieden hat, als wir es gerne hätten. Aber ich gehe da schon mit euch mit, und ich denke, wir brauchen auf jeden Fall einen Schiedsrichter, der sich nicht einfach da irgendwie reinreden lässt, sondern der muss einfach souverän sein, auftreten und seine Entscheidung treffen, und dann wird das auch, glaube ich, gut ausgehen.
Und wir haben es ja schon angeteased, und ihr denkt es euch wahrscheinlich schon die ganze Zeit beim Zuhören. Wann reden Sie endlich darüber, dass wir das erste Mal nach diesem Freiburg-Spiel, das erste Mal für diese Saison seit dem 2. Spieltag auf einem Nicht-Abstiegsplatz stehen? Mein Gott, das hätten wir eigentlich schon zu Beginn sagen müssen. Aber de facto ist, dass dieser eine Punkt in Freiburg für uns so viel wert ist, dass wir einfach den 15. Platz erreicht haben und damit natürlich in eine Woche gehen, in ein Abstiegskracher-Duell gegen Köln mit einer komfortablen Situation.
Ich möchte eigentlich überhaupt keine Euphorie aufkommen lassen, und deswegen ist das für mich eigentlich komplett irrelevant, dass wir es gerade geschafft haben. Für mich hätte das nach dem letzten Spiel mit so einem 4-1 eine andere Wirkung gehabt. Aber jetzt, nach einem Unentschieden gegen Freiburg, wo du dich nicht wirklich absetzen kannst, wo es nochmal knapp werden kann mit Köln, Köln kann sich absolut wieder reinholen in den Abstiegskampf. Die haben was gut zu machen. In Köln ist nach der Leistung gegen Darmstadt aber sowas von der Dom am Brennen. Da wird alles auf Alarmstufe Rot sein in Mainz. Und das eine ist der Schiedsrichter, aber das andere ist auch, dass wir jetzt nicht abheben. Und deswegen würde ich sagen, beim Unentschieden unterm Strich, überm Strich.
Gucken wir noch auf die aktuelle Situation in der Tabelle. Es ist nämlich so, dass Köln auf dem 17. Tabellenplatz steht aktuell mit 22 Punkten. Und wir haben uns nach oben verbessert, auf dem 15. Platz mit 27 Punkten. Was also jetzt tatsächlich in der Verlosung ist für den kommenden Sonntag, ist, dass Köln auf 25 Punkte kommen kann, sollten sie bei uns zu Hause gewinnen. Und damit sind wir wieder nur 2 Punkte von ihnen entfernt. Sollten wir aber am Sonntag gegen Köln gewinnen, dann haben wir sage und schreibe schon 30 Punkte und Köln wäre auf 8 Punkte weg. Das heißt, wir haben da wirklich, wir können einen Riesensatz machen und Köln könnte mit einem Gewinn in der Verlosung um die Bundesliga wieder mit einsteigen.
Wir wären 8 Punkte weg bei noch 9, maximal 9 zu vergebenen Punkten. Das ist eigentlich nicht zu erwarten, dass Köln das nochmal schaffen würde. Und es würde brutal den Druck auch zum Beispiel gegen Dortmund für uns rausnehmen, wo wir relativ befreit aufspielen könnten. Es wäre wirklich, das ist für mich das Spiel, worauf es seit Wochen hinausläuft. Dieses Spiel ist einfach seit Monaten das grande Finale des Abstiegskampfs. Und wenn Köln das verliert oder wir das gewinnen, ist das riesig. Wenn wir dieses Spiel nicht verlieren, aber unentschieden spielen, ist das riesig. Wir dürfen nur eins nicht, den Mut verlieren. Wir müssen so spielen, wie wir bisher gespielt haben. Nicht Angst davor haben, zu verlieren, sondern uns klar darüber zu sein, dass wir mehr zu gewinnen haben. Egal, ob es ein Unentschieden ist, egal, ob es ein Sieg ist, damit gewinnen wir deutlich mehr, als wir zu verlieren haben.
Ich finde, es darf halt auch keine Selbstzufriedenheit einkehren. Wir müssen, total. Und ich finde tatsächlich mittlerweile, je mehr ich sie höre, dieses Bild, dass wir die Jäger sind, finde ich eigentlich gar nicht so unpassend. Wir dürfen jetzt nicht aufhören, nachzulassen. Wir müssen weiter, im wahrsten Sinne des Wortes, am Ball bleiben und einfach unsere Ergebnisse erzwingen. Dann, weil wir haben es vorhin schon mal gesagt, wir sind jetzt in der Position, dass wir für unser eigenes Glück verantwortlich sind. Wir haben wieder, leider, einen kompletten Spieltag, der vor uns passiert. Wir können sehen, wie sich die Sachen entwickeln. Wir dürfen nicht, und das möchte ich gerne nochmal betonen, ich bin nämlich auch so jemand, der sich von so anderen Ergebnissen dann so krass hypen lässt, dem Spiel vielleicht zu viel Bedeutung zu, das zu bedeutungsschwanger machen. Und dem viel zu Bedeutung beimessen. Wir müssen unsere Arbeit machen, wir müssen bei uns bleiben und wir müssen einfach dieses Fuck-Spiel gewinnen, um dann geil in die Saisonende zu kommen.
Und ich finde, da ist dieses Bild vom Jäger ganz wichtig, weil wir haben, sage ich mal, so blitzig es anhört, die Beuteklassenerhalt noch nicht erlegt. Wir haben sie müde gemacht, wir sind ihr auf den Fersen, aber wir sind noch nicht da, dass wir sagen können, es war ein Erfolg. Und das ist, glaube ich, das alleroberste, Jan. Ich bin da bei dir. Hashtag niemals saufgeben. Am Sonntag gilt alles. Wir müssen alles reinhauen. Wir wissen, unsere Jungs profitieren davon, dass sie zu Hause spielen. Wir brauchen in dieser Saison jeden Heimpunkt, den wir kriegen können, weil auswärts immer noch kein Sieg. Das hat sich auch an diesem Wochenende nicht geändert. Also kann man wirklich nur sagen, rafft die Röcke und rennt ins Stadion am Sonntag und reißt die Hütte ab.
Und weil du es gerade sagst, eins der Heimspiele, das danach kommt, was eigentlich vermeintlich leichter Gegner ist, ist richtig schwer. Und das ist Heidenheim. Heidenheim ist zu Hause richtig, richtig stark. Und auch die Dortmunder zu Hause, egal wie gut wir sind, das ist kein einfach gebackenes Brot. Auch da werden wir richtig dran kauen müssen.
Ja, und vor allem, weil diesem Spiel die Dortmunder ja gerade sehr viel Bedeutung zumessen, nachdem, wie die Saison letztes Jahr zu Ende gegangen ist. Und ich finde, allein deswegen sollten wir die Bedeutung für dieses Spiel so klein wie möglich halten und vielleicht schon eine kleine Vorentscheidung durch die Spiele gegen Heidenheim und Köln herbeiführen, einfach damit wir hinten raus ein etwas ruhigeres Gewissen haben können.
Einfach nur für unsere Nerven. Ja, nur für unsere Nerven.
Ich sag mal, jetzt mal, um es dann doch dramatisch zu machen, wenn wir das gegen Köln nicht gewinnen, dann müssen wir das gegen Dortmund gewinnen. Und das ist halt, also, wir wollen einfach am Sonntag da den großen Schritt machen. Wir wollen diese 8 Punkte Abstand, so leid mir das auch als Rheinländerin für den ersten FC Köln tut. Aber wir wollen diese Punkte und wir werden das am Sonntag im Stadion ganz deutlich zeigen.
Alle tippen auf Mainz 05. Wir sind hier zum ersten Mal nicht die Gejagten. Bo Henriksen dreht das schon richtig. Wir jagen Bochum. Aber in diesem Spiel ist Köln der Jäger. Und ich bin gespannt, ob wir diese Ansätze von, wir haben jetzt mal den Ball, wir nehmen jetzt mal hier das Tempo raus, rennt ihr mal an, ruhig Blutjungs, ob wir in der Lage sind, so auch das Tempo gegen Köln zu bestimmen. Wenn wir das hinkriegen, wow, dann bin ich von dieser Mannschaft wirklich beeindruckt und es spricht sehr viel dafür, dass ich von dieser Mannschaft am Wochenende beeindruckt sein werde.
Also wir haben jetzt wirklich alles getan, um den Hype fürs Spiel und den Druck so gering wie möglich zu halten und den Hype so hoch wie möglich zu pushen. Deswegen machen wir an der Stelle für heute einfach den Deckel drauf, sagen wir hören uns nächsten Montag, egal wie das Spiel ausgegangen ist. Wir sind alle im Stadion, ihr werdet es da live sehen und ihr werdet dabei sein, ihr werdet alles geben und eure Seele an den Teufel verkaufen, um noch ein bisschen Stimme aus eurem Körper zu quetschen, so wie wir alle. Wir werden aber ein kleines bisschen Stimme für den Podcast behalten, das verspreche ich an der Stelle schon mal. Ihr werdet Zeuge davon, wenn ihr am Montag einschaltet. Wir sind dann, wie gesagt, wieder da und wir lassen euch jetzt erstmal in Ruhe diese Woche. Wir hören uns nächste Woche und wir sehen uns alle im Stadion gegen Köln. Macht's gut. Tschüss.
Arrivederci.
Bye bye.